NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Pause im Bundestag. Das Parlament hält letzte Sitzung vor der Wahl. Entwicklung in Nordkorea. Putin warnt den Westen vor militärischer Reaktion. Rechte für Arbeitnehmer. Arbeitgeber dürfen Computernutzung nicht unbeschränkt überwachen. Und Gedenken an RAF-Morde. Vor 40 Jahren, da wurde Hans-Martin Schleyer entführt. Der Deutsche Bundestag ist heute Morgen zur letzten regulären Sitzung vor der Bundestagswahl zusammengekommen. Dabei stand eine Debatte zur Situation in unserem Land auf der Tagesordnung. Das ist natürlich die Stunde der Opposition. Besonders interessant aber war auch, wie sich Vizekanzler Gabriel von der SPD gegen seine Chefin, die Kanzlerin von der CDU, positioniert. Aber es gab nicht nur Kontroversen, sondern auch Wehmut und Abschiedsschmerz, denn viele Urgesteine der deutschen Politik werden sich nicht mehr zur Wahl stellen. Einige gehen in Ruhestand, andere haben etwas ganz Neues vor. Dagmar Pepping.
Norbert Lammert war bei seiner letzten Sitzung als Bundestagspräsident sichtbar gerührt. Für ihn sei es ein Privileg gewesen, seinem Land in dieser prominenten Aufgabe dienen zu können, sagte der CDU-Politiker nach 12 Jahren im Amt.
Ich habe es gerne nach besten Kräften und gelegentlich auch mit einem gewissen Vergnügen ausgeübt.
Nach 37 Jahren im Bundestag rief Lammert seine Kollegen auf, selbstbewusst zu sein und die Regierung zu kontrollieren.
Hier im Deutschen Bundestag schlägt das Herz der Demokratie.
Vertreter aller 4 Fraktionen dankten und lobten Lammert für seine Arbeit. Auch Bundeskanzlerin Merkel. Die zog in der letzten Sitzung der Legislaturperiode eine positive Bilanz der Großen Koalition.
Unbestritten geht es Deutschland in vielen Bereichen gut, aber wir dürfen uns auf diesen Erfolgen keinesfalls ausruhen.
Innenpolitik, Außenpolitik, sämtliche Redner nutzten die fast 4-stündige Debatte für einen Rundumschlag in der heißen Wahlkampfphase. Während der Rede der Kanzlerin hagelte es Zwischenrufe, insbesondere der SPD. Merkel reagierte gelassen, genau wie auf das Gejohle im Saal, als sie sagte, ihre Zeit sei so gut wie vorbei.
Ja, meine Redezeit hier. Mein Gott. Wie weit sind wir jetzt eigentlich schon gekommen? Leute, kommt, sind noch wenige Tage bis zur Wahl.
Und deshalb nutzte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann die Gelegenheit zur Attacke. Oppermann warf der Union und Merkel vor, viele wichtige Vorhaben der Großen Koalition verhindert zu haben, zum Beispiel eine wirkungsvolle Mietpreisbremse.
Dieses Land braucht keine Bundeskanzlerin, die nur sozialdemokratisch redet. Dieses Land braucht einen Bundeskanzler, der sozialdemokratisch handelt.
Vizekanzler Sigmar Gabriel dankte Merkel für eine faire und belastbare Zusammenarbeit in der Koalition, konnte sich einen spöttischen Seitenhieb aber nicht verkneifen.
Ich finde, wir haben gut auf sie aufgepasst. Also das kann man nicht anders sagen.
Die Opposition ging mit der gesamten Großen Koalition hart ins Gericht. Linken-Fraktionschefin Sarah Wagenknecht warf der Kanzlerin einen Schönwetter-Wohlfühlwahlkampf vor und sprach von anlassloser Euphorie.
Insoweit ist es auch Ihre Verantwortung, Frau Merkel, dass die Lebensunsicherheit und die Zukunftssorgen vieler Bürgerinnen und Bürger in den zurückliegenden 12 Jahren erheblich gesteigert wurden.
Der SPD warf Wagenknecht Mutlosigkeit vor. Auch Cem Özdemir, der Spitzenkandidat der Grünen, warf Union und SPD vor, sich inhaltlich kaum noch zu unterscheiden.
Aber es kann auch noch schlimmer kommen als eine große Koalition, nämlich wenn sich Schwarz und Gelb miteinander verbünden.
Nach der Wahl am 24. September könnte neben der FDP noch eine weitere Partei in den Bundestag einziehen. Der scheidende Bundestagspräsident nannte die AfD nicht beim Namen. Aber Norbert Lammert gab den künftigen Bundestagsabgeordneten eine Mahnung mit auf den Weg.
Bewahren Sie sich bitte, wenn eben möglich, die nach den Abstürzen unserer Geschichte mühsam errungene Fähigkeit und Bereitschaft, über den Wettbewerb der Parteien und Gruppen hinweg den Konsens der Demokraten gegen Fanatiker und Fundamentalisten für noch wichtiger zu halten.
Bundestagspräsident Lammert verabschiedet sich auf der letzten Sitzung des Parlaments vor der Wahl. Wer das TV-Duell zwischen Kanzlerin Merkel und ihrem SPD-Herausforderer Schulz gesehen hat, der blieb womöglich am Ende etwas ratlos zurück, ob hier wirklich 2 politische Alternativen vorgestellt wurden. Um das zu erleben, da war der Fünfkampf gestern Abend schon aufschlussreicher. Die 5 Kleinen, zu denen auch die CSU zählte, stellten sich dem politischen Streitgespräch in der ARD. Und im Wahlkampf gibt es ja keine Pause. Kanzlerkandidat Schulz stellte sich auch YouTubern zum Interview.
Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir.
Ich will euch gar nicht großartig stören.
Es wird jetzt im Rahmen des Formats Deine Wahl auch ein Interview mit
SPD-Spitzenkandidat und Bundeskanzler.
Auch YouTube muss kräftig die Werbetrommel rühren, denn es häufen sich in den letzten Tagen die Duelle, Interviews und Kandidatenchecks in allen Medien. Nihan Sen erreicht mit ihrem Kanal 780.000 Abonnenten, hat türkische Wurzeln, ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Sie hält sich nicht lange mit Begrüßungsfloskeln auf, steigt sofort mit dem Thema Integration ein.
Meine Oma ist heute 84 Jahre alt und spricht immer noch kein Deutsch. Was können wir tun, damit keine Parallelgesellschaften entstehen?
An erster Stelle steht für Martin Schulz das Erlernen der deutschen Sprache. Sie sei der Schlüssel zur Integration. Bereits in der Kita müsse darauf geachtet werden, dass die Kinder Deutsch lernen.
Deshalb bin ich auch unbedingt dafür, dass wir die Bevölkerungsgruppen nicht trennen. Also dass jetzt die Kinder von nicht-deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in die eine Schule gehen oder in die andere, die von Deutschen.
Und Schulz wirbt um das Entdecken von Gemeinsamkeiten. Deutsche und Migranten sollten erleben, was sie verbindet.
Gemeinsame Idole haben, gemeinsame Symbole haben, gemeinsame Werte und Prinzipien haben. Das meine ich mit Identifikation.
Also Gemeinsamkeiten vertiefen,
absolut,
meinen Sie.
Ah, das haben Sie besser zusammengefasst als ich. Danke. Ja.
Nihan Sen ist freundlich und verbindlich. Mirko Drotschmann alias Mr. Wissen to go versucht es zu Beginn eher mit Schärfe. Er fragt die aktuellen Preise für Milch und das Pfund Butter bei Schulz ab. Der kann parieren und liegt genau richtig.
Man könnte fast meinen, Sie haben sich vorbereitet, sind 1,99, also auch wieder sehr.
Ich habe mich nicht vorbereitet, ich verfolge das schon. Wissen Sie, warum ich das so intensiv verfolge? Ich war als Europaparlamentarier mit dem Schicksal der Milchbauern sehr konfrontiert. Dieser Wettbewerb der Großdiscounter, das ging alles zulasten der Milchbauern.
Schulz lässt sich ein auf das besondere YouTube-Format. Der Legalisierung von Cannabis erteilt er eine Absage. Die Beobachtung von privaten Computern durch Staatstrojaner bei hinreichendem Verdacht auf eine Straftat hält er für richtig. Das wichtige Thema Digitalisierung will er zum Schulfach machen.
Das muss der Umgang mit dieser digitalen Welt erlernt werden und das sollte man schon in der Grundschule beginnen.
Eine Stunde dreht sich alles um Integration, Außenpolitik und Bildung. Kurzweilig, interessant und auch humorvoll. Wir erfahren zum Beispiel eine der schlimmsten Jugendsünden von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz.
Ich habe mal so mitten in einer durchzechten Nacht habe ich ein Paket Waschpulver ins Freibad geschüttet.
Wie sind Sie denn ins Freibad gekommen?
Ja, das erzähle ich jetzt nicht.
Sind Sie eingebrochen nachts?
Na, über den Zaun geklettert. So.
Okay.
Das Schlimmste war, da kam noch die Polizei.
Wurden Sie verhaftet?
Ich war schnell genug.
Scheint auch verjährt zu sein mittlerweile. Volker Schaffranke hat Martin Schulz bei YouTube zugehört. Und der Wahlkampf geht in den Endspurt. Der Deutsche Bundestag hat seine letzte Sitzung vor der Wahl abgehalten. Wir haben es gehört. Und der neue Bundestag wird sich laut Umfragen vom jetzigen allerdings deutlich unterscheiden. Denn es werden dann vermutlich 7 statt wie zurzeit 5 Parteien im Parlament vertreten sein. Und das ist auch gut so, meint Katrin Brandt in ihrem Kommentar.
Wahlkampf ist toll. Und dieser Wahlkampf ist toller als andere. Ehrlich. Klar, bisher fehlten Themen und Tempo. Das lag daran, dass noch viele Menschen in den Ferien waren. Und natürlich lässt sich Spannung nicht über Wochen hochhalten. Jetzt aber, wo die Koffer ausgepackt sind, geht es los. Noch nie hatten so viele Parteien eine echte Chance, in den Bundestag einzuziehen. Noch nie betrieben sie so viel Aufwand, ihre Inhalte und ihr Personal ansprechend zu präsentieren. Noch nie gab es so viele Möglichkeiten, sich rund um die Uhr zu informieren. Fernsehen in Echtzeit, als Duell, als Mehrkampf- oder Bürgerfragerunde nachzuschauen in der Mediathek. Kanzlerchecks in Zeitung, Radio und Internet jederzeit verfügbar. Und wer zur Abwechslung was lesen möchte, findet zum Teil exzellent aufbereitete Wahlprogramme auf den Seiten der Parteien. Und ja, es steht auch was drin. Weil die Konkurrenz so ernsthaft und so groß ist, gibt jeder sich Mühe, seine Originalität herauszustreichen. Ob Steuern, Familie, Mobilität, Flüchtlinge oder Umweltschutz, die Parteien unterscheiden sich. Nicht alles ist durchgerechnet, manches wirkt nicht mal durchdacht. Aber was einem wichtig ist, dazu finden sich viele Aussagen. Und wer bei den bekannten Parteien nicht fündig wird, sollte sich bei den Kleinstparteien umsehen. Ein ganzer Schwung hochmotivierter, intelligenter Bewerber ist dazugekommen. Machen Sie mal den Wahlomaten. Sie werden sich wundern, was Sie alles ankreuzen könnten, wenn Sie wollten. Und Sie sollten wollen. Darauf hat der scheidende Bundeskanzler Bundestagspräsident Lammert heute noch mal hingewiesen. Es ist das Königsrecht der Demokratie. Überhaupt der Bundestag. Die Debatte von heute war reiner Wahlkampf der feinsten Art. Ein ehrgeiziger, schlagfertiger Disput über die vergangenen 4 Jahre und was kommen könnte. Und auch wenn die Kanzlerin so tat, als hätte sie allein es in der Hand, nein, hat sie nicht. Diese Wahl ist noch lange nicht entschieden. Bin ich pathetisch? Nun gut, ein bisschen. Ja, das TV-Duell war manchmal fade, der Fünfkampf konfus und die YouTube-Runden sind nichts für jedermann. Aber die Parteien geben sich Mühe. Sie werben um ihre Wähler und das zählt. Für künftige Wahlkämpfe zu bedenken ist die steigende Zahl von Briefwählern. Wenn ein Drittel und mehr ihre Kreuzchen schon Wochen vorher machen, dann muss das Timing demnächst anders werden. Für alle aber, die es noch vor sich haben, lassen Sie sich umwerben, nutzen Sie die Auswahl, prüfen Sie, wen Sie wirklich unter der Reichstagskuppel sehen wollen. Es ist Ihre Wahl.
Der Kommentar von Katrin Brandt im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. US-Präsident Trump verschärft die Politik gegen illegal eingereiste Menschen. Er beendete das sogenannte Dreamer-Programm. Mit ihm konnten Hunderttausende illegal in die USA eingereiste Menschen ein Aufenthaltsrecht erhalten. Ab sofort werde kein neuer Antrag geprüft, teilte Justizminister Sessions mit. Der Kongress soll nun eine Übergangsregelung finden. Mehr von Martin Ganselmeier.
US-Präsident Donald Trump befand sich in einer Zwickmühle. Hätte er das vorläufige Aufenthaltsrecht für die sogenannten Dreamer verlängert, dann hätten mehrere republikanisch geführte Bundesstaaten geklagt. Und Trump hätte seine rechtspopulistische Wählerbasis enttäuscht. Deshalb ließ er die für viele Amerikaner hartherzige Entscheidung von seinem Justizminister Jeff Sessions verkünden. Sessions betonte, das von Obama vor 5 Jahren geschaffene vorläufige Bleiberecht für die Dreamer sei verfassungswidrig und hätte vor Gericht keine Chance zu bestehen. Zudem seien die Arbeitsplätze hunderttausender US-Bürger durch illegal ins Land gekommene Einwanderer bedroht. Deshalb müsse das vorläufige Bleiberecht auslaufen. Es sei denn, der Kongress sorge für eine gesetzliche Regelung. Kurz zuvor hatte US-Präsident Trump getwittert, Kongress macht euch bereit, euren Job zu tun. Allerdings ist mehr als fraglich, ob es dem Kongress gelingt, bis März ein Bleiberecht für die 800.000 jungen Einwanderer zu beschließen. Denn die republikanische Partei ist in dieser Frage zutiefst gespalten. Gelingt keine gesetzliche Regelung, droht den Dreamern die Abschiebung. Die Entscheidung der Trump-Regierung wurde von Protesten und Demonstrationen in zahlreichen US-Städten begleitet. Kritik kam auch von Kirchenvertretern, Menschenrechtsorganisationen und Unternehmen. Der frühere Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders sprach auf Twitter von einer der grausamsten Entscheidungen eines Präsidenten in der jüngeren Geschichte.
Nach dem jüngsten Test einer Wasserstoffbombe in Nordkorea sind die Staaten der internationalen Gemeinschaft zerstritten über die Frage, mit welcher Reaktion sie dem Regime in Pjöngjang begegnen sollen. Die EU wird nach Angaben von Bundeskanzlerin Merkel am Wochenende über neue Sanktionen beraten. Die USA drängen und wollen binnen einer Woche verschärfte UN-Sanktionen gegen Nordkorea durchsetzen. Russlands Präsident Putin bezeichnete solche Sanktionen als nutzlos und unwirksam. Dabei ist die russische Position in dem Konflikt nicht ganz klar, wie Hermann Krause aus Moskau berichtet.
Der amerikanische Präsident will Südkorea aufrüsten, der russische hingegen warnt vor einer zunehmenden Kriegshysterie. Nicht nur was eventuelle militärische Aktionen betrifft, gibt es zwischen Moskau und Washington unterschiedliche Auffassungen. Wladimir Putin sprach sich auf einer Pressekonferenz auch eindeutig gegen weitere Wirtschaftssanktionen aus. Es mache wenig Sinn, Nordkorea in die Enge zu treiben, sagte der russische Präsident angesichts des existierenden Atomwaffenarsenals.
Nordkorea hat nicht nur Mittelstreckenraketen, darüber haben wir uns vergewissert, und nicht nur Atomsprengköpfe, sondern auch wirksame Artillerie und Mehrfachraketensysteme. Gegen diese Waffen sind die Einsätze von Luftabwehrraketen sinnlos.
Genau diese aber wollen die Amerikaner zusätzlich in Südkorea installieren. US-Verteidigungsminister James Mattis hatte Pjöngjang gewarnt, es müsse mit einer massiven militärischen Antwort rechnen, sollte es weiterhin die USA bedrohen. Putin hingegen warnte davor, Nordkorea militärisch zu unterschätzen.
Unter den jetzigen Bedingungen wird diese Hysterie, die betrieben wird, nichts Gutes bringen. Wir warnen vor einer globalen Katastrophe mit unzähligen Opfern. Es kann deshalb nur eine friedliche, diplomatische Lösung des Nuklearproblems geben.
Die Rolle, die Moskau bei alledem spielt, ist allerdings nicht eindeutig. So gehen Experten davon aus, dass die Raketentechnik der Nordkoreaner aus Zeiten der Sowjetunion stammt. Putins erste Auslandsreise als frisch gewählter Präsident im Jahre 2000 führte ihn nach Nordkorea. Der Vater des jetzigen Führers reiste in einem Zug durch Russland. Die Beziehungen sind also keineswegs so distanziert wie vom Westen gewünscht. So wurde in Moskau in der letzten Woche ein nordkoreanisches Reisebüro eröffnet. Auch sollen mehrere 10.000 Nordkoreaner sich in Russland als Zwangsarbeiter verdingen. Im Prinzip würde Russland auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Nordkorea gerne ausdehnen. Seit Jahren liegt ein Pipeline-Projekt auf Eis, denn es gibt Sanktionen. Die Beschlüsse dazu wurden auch von Russland im UN-Sicherheitsrat stets mitgetragen. Doch nun sieht Putin eine Grenze erreicht.
Es ist doch absurd, uns auf eine schwarze Liste mit Nordkorea zu setzen und uns dann zu bitten, dass wir uns an den Sanktionen beteiligen. Wir sind allerdings nicht beleidigt. Aber ich meine, dass die Sanktionen ihre Obergrenze erreicht haben. Unser Handelsumsatz mit Nordkorea ist fast null.
Dass Russland nun auf Wunsch der USA einer weiteren Verschärfung von Sanktionen zustimmen wird, ist angesichts der zunehmenden Verhärtung in den russisch-amerikanischen Beziehungen eher unwahrscheinlich.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um 18.46 Uhr. Der Europäische Gerichtshof in Straßburg hat die Rechte der Arbeitnehmer gestärkt. Arbeitgeber dürfen demnach die private Internetnutzung ihrer Mitarbeiter zwar beschränken, doch die Überwachung hat Grenzen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat einem Kläger Recht gegeben, dem wegen privater Kommunikation gekündigt worden war. Selbst wenn der Arbeitgeber die Internetnutzung beschränken darf, das soziale Leben des Arbeitnehmers könne nicht völlig ausgeschlossen werden, heißt es in der Entscheidung. Gigi Deppe erklärt uns den Fall.
Ist die private Internetnutzung am Arbeitsplatz verboten, darf der Arbeitgeber das kontrollieren, muss die Überwachung aber vorher ankündigen. Die Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sagen, auch am Arbeitsplatz hat der Mensch noch ein Privatleben. Im konkreten Fall hatte ein Arbeitnehmer in Rumänien unterschrieben, dass er den Computer im Büro nicht privat nutzen würde. Als sein Chef ihm trotzdem später Chats mit Bruder und Freundin nachwies, wurde ihm sofort gekündigt. Vor den rumänischen Gerichten hatte der Mann keinen Erfolg, aber die zweite Instanz am Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg gab ihm jetzt Recht. Umfang und Art der Kontrolle müssten vorher klargestellt werden. Arbeitgeber seien auch verpflichtet zu prüfen, muss wirklich der komplette Inhalt der Kommunikation protokolliert werden oder gibt es andere Überwachungsmöglichkeiten. Außerdem sei die Frage, ob sie gleich mit dem schärfsten Mittel der Kündigung reagieren dürfen. Mit diesem Urteil steht für ganz Europa fest, Arbeitgeber können nur unter ganz bestimmten Bedingungen die Internetnutzung im Betrieb überwachen. Das deutsche Bundesarbeitsgericht hatte Ende Juli mit ähnlicher Tendenz entschieden, hielt eine heimliche Überwachung zwar für erlaubt, aber nur, wenn es konkreten Anlass für eine schwere Pflichtverletzung gibt.
Das Pflanzenschutzmittel Fipronil hat im Hühnerstall nichts verloren, das ist eigentlich klar, aber nichtsdestotrotz haben es die Landwirte in ihren Ställen angewendet, ohne es zu wissen. Die Folgen kennen wir: Rückruf von Eiern aus den Geschäften, Vernichtung von Millionen von Eiern bei den Erzeugern, Verunsicherung der Verbraucher. Die Landwirtschaftsminister der EU haben darüber bei ihrem Treffen im estnischen Tallinn gesprochen. Dabei ging es vor allem darum, möglichst schnell Bescheid zu wissen, wenn in einem EU-Mitgliedsland kriminelle Machenschaften in der Landwirtschaft aufgedeckt werden. Karin Bentsch.
Der Fipronil-Skandal hat sich ausgeweitet. Durch den verzweigten Handel mit Eiern und eihaltigen Produkten, wie zum Beispiel Omelettpulver, sind mittlerweile fast alle EU-Länder betroffen. Auch in 19 Staaten außerhalb der Europäischen Union, darunter die USA, Russland und die Türkei, wurden Waren entdeckt, die mit dem Insektengift belastet sind.
Ich erwarte, dass die europäische Schnellwarnsystem dem Namen gerecht wird. Wir müssen leider feststellen, dass monatelang in anderen Ländern die Informationen verfügbar waren und nicht an uns weitergegeben worden sind.
Kritisierte Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt beim Treffen mit seinen EU-Kollegen in der estnischen Hauptstadt Tallinn. In den Niederlanden bekamen Behörden bereits im vergangenen Jahr einen Hinweis darauf, dass das Insektengift in Ställen eingesetzt wird. Selbst nachdem belgische Behörden in Eiern Fipronil nachgewiesen hatten, dauerte es noch mehr als 2 Wochen, bis die anderen Mitgliedsländer über das europäische Schnellwarnsystem informiert wurden. Das muss sich in Zukunft ändern, fordert auch der österreichische Landwirtschaftsminister André Ruprechter.
Ja, ich denke, die Kollegen wissen, dass hier Defizite bestehen und dass hier ja auch kriminelle Handlungen begangen worden sind, die entsprechend zu verfolgen sind.
Das EU-Schnellwarnsystem kann nur dann schnell sein, wenn die zuständigen Behörden in den einzelnen Ländern dort zügig neue Warnhinweise eintragen. Doch der große Knackpunkt ist die Auslöseschwelle. Wann muss der rote Alarmknopf gedrückt werden? Das ist bislang in Europa nicht einheitlich geregelt. Jedes Land entscheidet das selbst und hat seine eigenen Standards. Einige EU-Länder melden sofort, wenn ein verbotener Stoff bei ihnen gefunden wird. Manche Staaten haben eine andere Risikobewertung. Sie alarmieren erst dann, wenn sie von einer tatsächlichen Gesundheitsgefährdung ausgehen. Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt fordert, dass in Zukunft jeder verbotene Stoff europaweit sofort gemeldet werden muss.
Deswegen bin ich bei der Verschärfung dafür, dass wir auch bei den Standards dessen, was einstellungsbedürftig ist, die europäische Ebene harmonisieren.
Selbst im Zweifelsfall, wenn ein EU-Land sich nicht sicher ist, sollte es den Hinweis lieber in das Warnsystem einstellen, als die anderen europäischen Länder nicht zu informieren, meint Schmidt. Deutschland und Frankreich arbeiten derzeit an neuen Vorschlägen für gleiche Standards. Ziel ist es, das Schnellwarnsystem deutlich zu verbessern, damit in Zukunft alle Behörden in der EU früher Bescheid wissen und zügiger reagieren können, wenn ein verbotener Stoff irgendwo in Europa entdeckt wird. Die Vorschläge sollen Ende September bei einem Treffen in Brüssel beraten werden. Mitte Oktober beim nächsten Treffen der europäischen Landwirtschaftsminister sollen die Vorschläge dann am besten schon beschlossen werden.
Im vergangenen Oktober, da hat der Mord an einer Medizinstudentin in Freiburg und die Verhaftung eines dringend tatverdächtigen Flüchtlings bundesweit für Aufsehen gesorgt. Vor allem, weil ein zweiter Mord in der Gegend monatelang die Angst vor einem Serientäter schürte. Heute wissen wir, die beiden Fälle haben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts miteinander zu tun. Heute begann der Prozess gegen den Tatverdächtigen Hussein K. vor der Jugendkammer des Landgerichtes Freiburg. Der Angeklagte gibt sein Alter mit 17 Jahren an, ist dabei höchstwahrscheinlich älter. Angesetzt sind 13 Verhandlungstage und 45 Zeugen und Sachverständige sind geladen. Margit Brasus berichtet.
Die Anklage lautet auf Mord. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Hussein K. die Medizinstudentin von ihrem Fahrrad gestoßen, schwer misshandelt und vergewaltigt hat. Die 19-Jährige war wohl schon bewusstlos, als er sie in den Fluss Dreisam geworfen hat. Dass sie ertrinkt, habe er billigend in Kauf genommen. Der Prozess stützt sich bislang auf Indizien, Staatsanwalt Eckart Berger.
Ich gehe davon aus, dass allein aufgrund des Spurenbildes die Tat wird nachgewiesen werden können. Im Übrigen hat der Angeklagte sich gegenüber Dritten zur Tat geäußert. Und wenn der Angeklagte hier in der Hauptverhandlung keine Angaben machen sollte, können auch diese Angaben eingeführt und vom Gericht bewertet werden.
Das wird möglicherweise nicht mehr nötig sein. Denn in der Verhandlungspause, als Hussein K. in Handschellen, ansonsten leger in Jeans und Sweatshirt gekleidet, den Blick gesenkt, aus dem Saal geführt wird, sagt sein Verteidiger Sebastian Glate den Journalisten,
dass er auch für mich überraschend sich jetzt doch zur Person und zur Sache einlassen wird und dass er möglicherweise auch zu seiner Entlastung etwas sagen möchte.
Allerdings soll die Öffentlichkeit bei der weiteren Verhandlung teilweise ausgeschlossen werden, beantragte der Verteidiger auf Wunsch des Angeklagten. Das Gericht hat zugestimmt. Sehr persönliche Dinge, wie etwa sexuelle Vorlieben und Praktiken des Angeklagten, müssen nicht zwingend öffentlich werden, meint der Pflichtverteidiger. Trotz der Mordanklage bleibe Hussein K. ein Mensch.
Ein Mensch wie wir alle. Dieses Stichwort Mensch bringt mich auch auf den Gedanken noch zu sagen, dass es mir auch als Verteidiger sehr wichtig ist, dass er die Gelegenheit hat, hier nicht nur als Projektionsfläche mitzuwirken, sondern aktiv zu werden.
In diese Richtung hat Hussein K. bereits reagiert. So erzählte er dem Gericht, wie er über den Iran, die Türkei und Griechenland nach Deutschland gelangte. Und er gab zu, in Bezug auf sein Alter gelogen zu haben. Er habe sich jünger gemacht, um hier in die Schule gehen zu können. Bei der Ankunft in Deutschland sei er bereits 18 Jahre alt gewesen. Papiere mit einem Geburtsdatum gibt es nicht. Deshalb wird die Staatsanwaltschaft die Aussage eher vorsichtig behandeln. Das Alter zur Tatzeit spielt bei dem Prozess eine zentrale Rolle. Ab 21 Jahre gilt das Erwachsenenstrafrecht. Staatsanwalt Eckart Burger.
Wenn man davon ausgeht, wenn sich die Kammer davon überzeugen kann, dass der Angeklagte zur Tatzeit erwachsen war, dann steht lebenslange Freiheitsstrafe im Raum. Wenn Jugendstrafrecht vom Gericht angewandt werden würde, das wäre dann Jugendstrafe zu verhängen.
Heißt 10 bis 15 Jahre Gefängnis.
Und jetzt blicken wir 40 Jahre zurück. Es ist der 5. September 1977, Köln-Braunsfeld. Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer ist mit Personenschützern der Polizei unterwegs zu seiner Dienstwohnung. Plötzlich blockiert ein Auto die Straße, der Fahrer bremst, das Begleitfahrzeug fährt auf und sofort peitschen Schüsse aus automatischen Waffen durch die Straßen. Die Polizisten und Schleyers Fahrer sterben, der Arbeitgeberpräsident wird entführt. Kurz darauf meldet sich die RAF mit einer Forderung an die Bundesregierung, Freilassung von 11 inhaftierten Terroristen. Das war der Beginn der Ereignisse des sogenannten Deutschen Herbstes vor 40 Jahren bis zur Erstürmung der gekaperten Lufthansa-Maschine Landshut und der Ermordung Schleyers. Jochen Hilgers berichtet von der Gedenkfeier.
Still haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Landesinnenstaatssekretär Jürgen Matthies und Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker heute des Beginns der Schleyer-Entführung gedacht. Anwesend waren auch Angehörige der vier Begleiter des damaligen Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer, die bei dem Überfall erschossen worden waren. An dem Gedenkkreuz im Stadtteil Braunsfeld mit den Fotos der Opfer blieb der Bundespräsident lange stehen. Im Anschluss sagte er, auch 40 Jahre später seien die Anschläge der RAF Inbegriff für ideologische Verblendung, Zynismus und menschenverachtende Gewalt.
Der RAF-Terrorismus hat damals den Staat an seine Grenzen gebracht, ins Wanken gebracht, aber er ist nicht gekippt. Der Staat hat sich von Terroristen nicht erpressen lassen. Und Kraft brauchen wir auch heute wieder im Angesicht von Terrorismus, Extremismus, den wir auch in Europa erleben.
Steinmeier nannte aus dem Gedächtnis bewusst die Namen der vier Begleiter Hans-Martin Schleyers.
Ermordet haben sie an diesem 5. September 1977 seinen Fahrer Heinz Macic. Und ermordet haben sie auch drei der Sicherheitsbeamten, Reinhold Brändle, Roland Pieler und Helmut Ulmer. Die, die hier waren, um Leben zu schützen, haben ihr Leben verloren.
Zu der Gedenkfeier kamen auch einige Bürger aus der Nachbarschaft und Zeitzeugen, wie die Sekretärin Schleyers, Sigrid Hörter.
Ich habe den Tag noch vor mir, also obwohl ich an dem Tag im Urlaub war, aber ich bin einen Tag später dann zurückgekommen und habe das ganze Drama dann von A bis Z mitbekommen. Nicht? Und ich war am 7. dann im Büro und dem BKA zur Verfügung. Die haben mich ja dann also den ganzen Tag über befragt. Nicht?
Der Beginn der Entführung um 17.29 Uhr am 5. September 1977 ist für viele der Anwesenden immer noch in sehr präsenter Erinnerung geblieben. Polizist Gottfried Plützer war damals als Erster am Einsatzort.
Hat wieder Erinnerungen an den Tag vor 40 Jahren. Es war ein prägendes und für mich einschneidendes Ereignis und bin wieder so ein bisschen mitgenommen. Also die ganzen Gefühle steigen wieder hoch. Allerdings sehe ich auch ein bisschen mit Abstand und hoffe, dass mit dem heutigen Gedenktag ich auch die Sache mal wieder abschließen kann.
Gottfried Plützer hat der Tag geholfen, für sich abzuschließen. Es kommen aber weitere Gedenktage für Opfer, Angehörige und Zeitzeugen. Im kommenden Monat jährt sich die Entführung der Landshutmaschine zum 40. Mal. Hans-Martin Schleyer wurde am 19. Oktober 1977 tot aufgefunden.
Das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Nur wenige Tage nach Harvey, da nimmt ein neuer Sturm im Atlantik Kurs auf den Süden der USA. Das nationale Hurrikanzentrum stufte Irma auf die zweithöchste Kategorie 4 hinauf. Meteorologen erklärten, der genaue Weg des Sturms könne noch nicht vorhergesagt werden. Vermutlich aber werde Irma noch am Wochenende den Süden von Florida erreichen. Experten warnen nun, der Sturm könne eine ähnliche Kraft entwickeln wie Harvey. Weitere Informationen von Anne-Kathrin Mellmann.
Der Atlantik-Hurrikan Irma wird in der kommenden Nacht die ersten Karibikinseln erreichen. Der extrem gefährliche Wirbelsturm der höchsten Kategorie 5 trifft nach Vorhersagen des National Hurricane Centers der USA zuerst auf die nördlichen kleinen Antillen, auch bekannt als die Inseln über dem Winde. Betroffen sind unter anderem St. Kitts and Nevis, Antigua, Barbuda und die Virgin Islands. Nach bisherigen Vorhersagen könnte Irma weiter über den Norden der Dominikanischen Republik und Haitis hinwegziehen. Ob er dann die größte Antilleninsel Kuba treffen und frühestens am Sonntag den US-Bundesstaat Florida streifen wird, ist möglich, aber noch nicht vorhersehbar. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 280 Kilometern pro Stunde ist Irma der bisher stärkste Wirbelsturm in dieser Saison. Deren gefährlichste Phase beginnt jetzt, weil die Wassertemperaturen hoch sind und Hurrikans entsprechend an Kraft gewinnen können.
Und das war das Echo des Tages für heute auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Tschüss für heute. Ich bin Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.